Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt die Britta Fecke herzlich willkommen. Wir sprechen zu Beginn der Sendung über die Ausweitung des Walfangs in Japan ausführlich und berichten auch von Kuwait und dem Klimawandel sowie dem Wasserverbrauch für Chipfabriken. Im Verbrauchertipp fragen wir, was steckt drin und wie wirkt es? Ersatzstoffe für Zucker. Der Umweltschützer und Anti-Walfang-Aktivist Paul Watson war mit seinem Schiff und 25 freiwilligen Besatzungsmitgliedern auf dem Weg in den Nordpazifik, um dort ein japanisches Walfangschiff abzufangen. Doch soweit kam es nicht. Watson wurde gestern von der grönländischen Polizei festgenommen, auf Grundlage eines von Japan initiierten internationalen Haftbefehls. Welche Motive Japan hat, den Wal- und Umweltschützer in Grönland festzusetzen, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Fabienne McLellan von Ocean Care, der Umweltorganisation. Frau McLellan, Japan fängt ja anscheinend nicht nur in eigenen Gewässern, aber jetzt lassen Sie auch Leute auch nicht auf dem eigenen Kontinent festnehmen. Was steckt dahinter?
Ja, wir verstehen es so, dass die Verhaftung vermutlich im Zusammenhang steht mit früheren Anti-Walfang-Aktionen von Watson in der Antarktis. Denn dort führte Japan in der Vergangenheit ein sogenanntes Wissenschaftswalfangprogramm durch, das 2014 vom Internationalen Gerichtshof für illegal erklärt wurde, denn de facto war auch dieser Wissenschaftswalfang klar kommerziell. Und wir sehen diese Verhaftung mit großer Besorgnis als Revanche, die man so interpretieren könnte, und verurteilen eine solche Einschüchterungstaktik gegen Aktivisten.
Jetzt steht Japan ja im Verdacht, nicht nur vor der eigenen Küste zu fischen oder zu jagen. In Bezug auf Wale ist Fischen das der falsche Begriff, sondern auch noch den Radius zu erweitern.
Genau, und zwar haben wir mit Besorgnis mitbekommen, dass im Juni die japanische Regierung die kommerzielle Jagd auf Finnwale erlauben will und sich eine selbst zugeteilte Quote von 59 Tieren zugeschrieben hat. Und das Brisante daran, dass selbst japanische Wissenschaftler, die Teil eines sogenannten Expertenausschusses waren, bezweifeln, dass diese geplante Finnwalquote effektiv nachhaltig wäre. Denn Finnwale sind auf der roten Liste der gefährdeten Arten und gelten global als gefährdet.
Finnwale sind das eine. Sind die nicht vor den Küsten Japans zu finden, sodass sie auch noch woanders fischen müssen?
Ja, Finnwale sind gefährdet. Also wir sehen grundsätzlich diese Expandierung auf das zweitgrößte Tier dieser Welt als wirklich komplett unnötig an. Es zeigt, dass Japan hier eine stark Präsenz markieren will und auch ihre Expandierung mit einer massiven Investition in ein hochmodernes neues Walfangmutterschiff rechtfertigen will. Also sie haben hier eigentlich fast keinen Ausweg mehr für die Branche im eigenen Land und wollen eben rechtfertigen, dass sie so massiv in den Walfang investieren. Also es ist nicht mit Bedarf nach diesem Walfangfleisch, nach diesem Finnwalfleisch zu rechtfertigen.
Es gab ja eine Zeit, da hat Japan sich versteckt hinter dem Mäntelchen der Wissenschaft und behauptet, der Walfang diene nur den wissenschaftlichen Zwecken. Das versuchen sie ja inzwischen nicht mehr. Können Sie uns mal einordnen, in welchem Umfang überhaupt Japan Jagd auf Wale macht?
Ja, genau. Also nach internationaler Kritik dieses Wissenschaftswalfangprogramms in der Antarktis ist dann 2019 Japan aus der Internationalen Walfangkommission ausgetreten und betreibt jetzt Piratenwalfang, also illegalen Walfang. Seit 1986, als das internationale Walfangverbot in Kraft trat, hat Japan 24.500 Wale getötet. Um das jetzt einzuordnen, im letzten Jahr 2023 hat Japan 294 Tiere erlegt. Das ist etwa rund 80% der geplanten Fangquote.
Wie können wir uns das vorstellen, so eine Jagd auf einen Wal?
Ja, das ist ein sehr blutiges und ein sehr brutales Unterfangen. Eben Finnwale, zuerst einmal, das ist das zweitgrößte Meerestier, das zweitgrößte Tier der Welt. Und es gibt eindeutige wissenschaftliche Beweise, welche Brutalität und Grausamkeit eben im kommerziellen Walfang vorkommen. Also Wale werden mit Explosivharpunen mit integrierter Granate gejagt und getötet. Also dieses Geschoss dringt dann etwa so 30 Zentimeter in die Haut des Tieres ein. Das hat Widerhaken, das gräbt sich dann in das Walfleisch und lösen dann eine Detonation aus. Und diese Schockwelle, so argumentieren die Walfänger, setzt sich dann in das Gehirn fort und sollte das Tier in Sekundenbruchteilen töten. Dem ist aber nicht so. Also wir haben Belege von einem Todeskampf von mehreren Minuten bis zu 20 Minuten in einem Vorfall in Norwegen. Also ein sehr, sehr langer Todeskampf von so großen Tieren, die sehr intelligent sind, die das alles auch mitbekommen. Und das verursacht enormes Tierleid.
Welche Motive Japan hat, den Wal- und Umweltschützer in Grönland festzusetzen? Paul Watson ist gestern verhaftet worden. Das erläuterte mir die Geschäftsführerin von Ocean Care, Fabienne McLellan. Danke dafür.
Vielen Dank.
Kuwait gehört zu den 10 wichtigsten Erdölförderländern weltweit. Und während sich die autokratischen Nachbarländer auf die Zeit nach dem Erdölexport einstellen und zum Teil sehr viel in den Ausbau der Erneuerbaren investieren, verhält sich das liberale Kuwait, als gäbe es kein Ende der Ölreserven und auch keinen Klimawandel. Obwohl das Wüstenland extrem unter den Folgen des Klimawandels leidet. Anna Osius berichtet.
Kinder toben über einen großen Platz, der von prachtvollen, stuckverzierten Häusern umgeben ist. Passanten schlendern vorbei, einige sitzen in einem malerischen Straßencafé. Eine Szene, die sich so in Paris abspielen könnte. Doch wir sind im Golfstaat Kuwait, in einem der größten Einkaufszentren des Landes. Eine komplette europäische Stadt mit kleinen Ziegelsteinhäuschen und Palästen ist originalgetreu Fassade für Fassade nachgebaut worden. Eine gigantische Kopie Europas aus Pappmaché und Farbe unter einer großen Plexiglashaube. Indoor-Shopping. Denn draußen ist es viel zu heiß.
Es ist so heiß, aber wir haben ja Klimaanlagen,
sagt Kuwaiti Saad.
Wir machen alles drinnen in den Malls, nichts draußen.
Der Muezzin ruft auch im Einkaufsparadies zum Gebet, inmitten der künstlichen mitteleuropäischen Illusion am Golf. Hier flaniert man frühlingshaft mit Sommerjäckchen im Wind der Klimaanlage. In einer Ecke ruht sich Nabil aus. Der Gastarbeiter aus Nepal lebt schon seit Jahren in Kuwait. Doch an das Heimweh und die Hitze werde er sich nie gewöhnen, sagt er.
Honestly, it's tough.
Es ist so heiß draußen. Kuwait ist einer der heißesten Orte im Nahen Osten, vielleicht sogar auf der Welt. Es wird hier bis zu 60 Grad heiß. Die Behörden geben das nicht zu, weil dann niemand mehr draußen arbeiten dürfte. Sie sagen immer, es ist nur um die 50 Grad, aber es wird noch viel heißer.
Kuwait-Stadt gilt als einer der heißesten Orte der Welt. Selbst der Teufel halte es hier nicht aus, schrieb schon im 14. Jahrhundert ein Forschungsreisender. Heute laufen im Wüstenland rund um die Uhr die Klimaanlagen. Selbst wer in Urlaub fährt, lässt die Klimaanlage eingeschaltet, damit die Möbel nicht kaputt gehen. Der enorme Stromverbrauch macht selbst dem reichen Kuwait zu schaffen. Kürzlich verkündete die Regierung geplante Stromausfälle von 1 bis 2 Stunden täglich, um das Netz zu entlasten. Und durch den Klimawandel würden die Temperaturen immer extremer, beklagt Fatma Al-Sesela, eine junge Umweltaktivistin.
We're jailed. With climate change we're jailed. We have fun in malls.
Wir sind eingesperrt in Räumen mit Klimaanlage. Spaß haben wir nur in Einkaufszentren, in geschlossenen Räumen. Und ja, diese Orte verbrauchen sehr viel Energie und Ressourcen. Im Sommer ist es nicht auszuhalten. Das Auto brennt förmlich. Du verbrennst dich am Anschnallgurt und musst die Klimaanlage vorher anmachen, bevor du einsteigst. Wir leben nur in Boxen, nur drinnen. Das ist traurig.
This is sad.
Der Umgang mit dem Klimawandel ist für Kuwait eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Und das in einem Land, dessen Reichtum vom Verkauf von Öl und Gas abhängt und das dieses Modell noch möglichst viele Jahre fortsetzen will. Während die Vereinigten Arabischen Emirate massiv in erneuerbare Energien investieren, gibt der aufgeblähte Wohlfahrtsstaat Kuwait sein Geld vor allem für Gehälter und Subventionen aus. Selbst Strom wird subventioniert. Kritiker sagen, dass so kein Anreiz bestehe, die Klimaanlagen auch mal auszuschalten. Wie weit ist der Ölstaat Kuwait bereit, sich für die Zukunft aufzustellen? Aktivistin Fatma wünscht sich vor allem eines: eine neue Ausrichtung ihres Landes für die Zukunft.
Wir brauchen einen ökologischen Bewusstseinswandel in Kuwait. Die junge Generation ist einfach zu begeistern, aber die alte Generation, ich weiß einfach nicht, wie ich mit ihr umgehen soll.
Kuwait und der Klimawandel, Anna Osius berichtete. Die Chipproduktion ist wasserintensiv und so wird auch die Wasserversorgung beim Bau der beiden geplanten Intel-Fabriken bei Magdeburg kritisch gesehen. 18.000 Kubikliter Wasser plant der Chiphersteller Intel täglich zu nutzen. Das entspricht der Hälfte des ganzen Wasserverbrauchs der Großstadt Magdeburg. Die Diskussion um die Wassernutzung, die fasst Niklas Ottersbach für uns zusammen.
Die Gemeinde Burgstall nördlich von Magdeburg, knapp 1500 Einwohner. Sie liegt malerisch gelegen in der Kolbitz-Letzlinger Heide, also dort, wo seit Jahrzehnten das Trinkwasser für die Magdeburger über das Kolbitzer Wasserwerk gefördert wird. Und wo demnächst auch das Wasser für Intel herkommen soll. Christian Kroll, der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Burgstall, läuft über eine Pferdekoppel zu einer alten Mühle, von der nur noch ein paar Steinbrocken übrig sind. Früher sei da ein Mühlteich gewesen.
Und dann lief das Wasser übers Mühlrad in den Mühlgraben. Und Wasserstand müsste jetzt, denke mal, mindestens 1,50 Meter betragen. Auch nach den Regenfällen, jetzt sieht man, selbst wenn man buddeln würde, man stößt auf kein Wasser mehr. Das Wasser ist halt wirklich weg.
Seine Gemeinde vertrocknet, kritisiert Christian Kroll. Und schuld sei nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Wasserförderung in der Region. Der Grundwasserspiegel sei viel zu niedrig, weil das benachbarte Wasserwerk zu viel Wasser fördere. Und jetzt komme auch noch Intel mit seinen Chipfabriken. Jahreswasserverbrauch rund 7 Millionen Kubikmeter Wasser. Das entspricht mehr als der Hälfte des jährlichen Wasserbedarfs der Landeshauptstadt Magdeburg. Auch deswegen wird das an die Gemeinde Burgstall angrenzende Wasserwerk aufgerüstet werden. Christian Kroll hat kein Problem mit Intel und den Chipfabriken, aber er hätte gerne, dass die Wasserversorgung nachhaltig geregelt wird, sprich über ein Elbwasserwerk, was den Fluss als Quelle nutzt. Allerdings bräuchte das mindestens 10 Jahre Bauzeit. So viel Zeit hat Intel nicht und das sei das Problem, sagt Christian Kroll.
Ja, man hätte vor vielen Jahren schon beginnen können, sich diesem Thema mal zu widmen und zu überlegen, was sind sinnvolle Konzepte für die Zukunft? Wo kann man vielleicht durch bestimmte Maßnahmen Wasserverbrauch reduzieren oder optimieren? Aber es ist nichts passiert. Man hat eben stillgehalten und jetzt haben die eben das Problem, dass durch Intel auf ein bestehendes Problem sozusagen aufmerksam gemacht wird und das Problem durch Intel noch verschärft wird. Ja? Also aus unserer Sicht ist es auch ein Teil Behördenversagen, muss man klar sagen.
Die Kritik aus Burgstall richtet sich vor allem an den kommunalen Wasserversorger, die TWM, die Trinkwasserversorgung Magdeburg. Dessen Chef Alexander Ruland musste sich innerhalb kurzer Zeit ein Wasserkonzept überlegen. Der Plan: ein aufwendiges Wasserverschickungssystem. Elbwasser wird in den Mittellandkanal gepumpt und wird von dort in den kleinen Fluss Ohre geleitet. Das zusätzliche Wasser in der Ohre wird dann in die Versickerungsbecken des Kolbitzer Wasserwerks gepumpt, wo es dann über die Jahre durchtröpfelt und im Grundwasser landet. Diesen Prozess, das Versickern, nennt man Infiltration. So seien die Wassermengen für die Intel-Chip-Fabriken gesichert, sagt Alexander Ruland.
Das Entscheidende ist, dass wir über die Infiltration von Wasser aus der Ohre entsprechende Mengen bereitstellen können. Und unser Konzept sieht das vor. Früher hat das schon funktioniert, also bis Anfang der 90er Jahre wurden so große Mengen infiltriert.
Zu DDR-Zeiten seien die natürlichen Wasserressourcen aber über Gebühr ausgebeutet worden, entgegnet Christian Kroll von der Gemeinde Burgstall, die inzwischen Einspruch beim Landesverwaltungsamt eingereicht hat. Beim sogenannten BIMSCH-Verfahren, also einer behördlichen Umweltverträglichkeitsprüfung, gibt es insgesamt 13 Einwendungen gegen den Bau der Intel-Chip-Fabriken. Zum Vergleich: beim Bau der E-Auto-Fabrik von Tesla im brandenburgischen Grünheide gab es über 400. Jürgen Ude, Staatssekretär in Sachsen-Anhalt für Großansiedlungen.
13 Einwendungen waren es und ich kann Ihnen nur sagen, für dieses Projekt sind 13 Einwendungen wirklich sehr relativ wenig, sagen wir so. Ich war bewusst nicht dort gewesen, aber ich habe mir berichten lassen, dass das fachlich und auch sachlich in einer vernünftigen Art und Weise bearbeitet worden war. Und das muss man auch mal so sagen, ist nicht üblich.
Den Widerstand aus Burgstall sieht der Staatssekretär sehr wohl, hält ihn aber für einen Einzelfall und die Kritik für unberechtigt. Der grünen Landtagsabgeordnete Olaf Meister sagt: vertrocknete Bäche und Seen, da stehe die Gemeinde Burgstall längst nicht alleine da.
Das ist leider tatsächlich kein Einzelfall. Wir haben das auch aus anderen Bereichen. Also dieser Bach tatsächlich in der Kindheit da, jetzt nicht mehr da, wo wir also solche Effekte tatsächlich auf breiterer Ebene haben. So, das ist Ausdruck dessen, was sich hier ändert in unserem Land.
Der Protest gegen Intel ist allerdings längst nicht so laut wie bei Tesla in Grünheide. In Magdeburg geht der US-Konzern Intel deutlich behutsamer vor. Die Bagger rollen erst an, wenn alles behördlich genehmigt ist. Die Wasserfrage wird in der Region aber ein Thema bleiben, denn Intel plant nicht nur 2 Chipfabriken zu bauen, sondern möchte gerne aufstocken auf 4 oder möglicherweise 8 Mikrochipfabriken.
Niklas Ostersbach berichtete für uns und mehr dazu hören Sie in unserem neuen Podcast 130 Liter Streit um unser Trinkwasser. Die Begräbniskultur hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten stark verändert. Viele Menschen wollen lieber unter einer Eiche im Friedwald liegen und nicht mehr vor einem Grabstein auf dem Friedhof. Das wiederum bringt die Friedhofsbetreiber in Nöte, weil sie sich ja über die Verpachtung der Grabflächen finanzieren. Für die Natur und das Stadtklima ist dieser Wandel aber ein Gewinn, denn die verwilderten Friedhofsflächen sind Refugien für wildlebende Vögel und seltene Pflanzenarten. Oft leben Eulen oder Nachtigallen mitten in der Stadt, und zwar auf dem Friedhof. Peter Kaiser nimmt uns mit auf den Wilmersdorfer Waldfriedhof.
Wir haben heute eine größere Runde. Bei dem Friedhof ist es immer schwierig, eine Auswahl zu treffen, wo man hinläuft.
Gleich wird der Kräuterpädagoge und Phytopraktiker Thomas Specht die Sonntagsbesucher zu den Bäumen des Südwestkirchhofs Stahnsdorf führen. Dieser Friedhof zählt zu den größten Friedhöfen Europas und ist nach einer Studie der Bundesumweltstiftung mit seiner Flora und Fauna zugleich einer der artenreichsten deutschen Friedhöfe.
Dann fangen wir mit unserer Reise mal an.
Der Tod hat sich in unseren Tagen verändert. War er im 19. Jahrhundert noch ein stiller, dunkler Ort unter grünem Laub, so glänzt die oder der Verstorbene heute als Diamantring am Finger des Angehörigen oder liegt eingeäschert unter einem Baum im Friedwald, im See oder Meer. Ein Holzsarg auf einem Friedhof ist nicht mehr die einzige Bestattungsform. Mit der Folge, dass allein auf Berlins Friedhöfen aktuell die Fläche von 476 Fußballfeldern frei ist. Die Friedhöfe binden eine Menge CO2 bislang, sagt Silvia Butenschön, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet städtebauliche Denkmalpflege und urbanes Kulturerbe der Technischen Universität Berlin.
Die intensive Bepflanzung der Friedhöfe sorgt dafür, dass es eine wirklich große Menge an CO2 bindenden und Sauerstoff produzierenden Gehölzen auf den Friedhöfen gibt. Der zweite Grund, weswegen diese grünen Lungen für die Städte gut funktionieren, ist auch der hohe Anteil an immergrünen Gehölzen, also an Nadelgehölzen auf den Friedhöfen, weil das dazu führt, dass diese Funktion der CO2-Bindung und Sauerstoffproduktion eben auch im Winter funktioniert, wenn die Laubgehölze laubfrei sind. Dieser hohe Anteil an Nadelgehölzen ist ungewöhnlich im Verhältnis zu anderen Grünanlagen. Auf Friedhöfen sind häufig die Hälfte, sogar manchmal mehr als die Hälfte, im gesamten Sortiment Nadelgehölze unterschiedlicher Art.
Natürlich wecken die Friedhofsfreiflächen sofort Begehrlichkeiten. Könnte man hier nicht aufgelassene Trauerstätten als Bauland umwidmen? Schon seit 10 Jahren läuft in Berlin das Umnutzungsverfahren für 75 Friedhöfe mit insgesamt 340 Hektar Fläche zu Bauland. 20 Jahre ist die Ruhezeit für ein Grab, danach sind weitere 10 Jahre Pietätsfrist einzuhalten, dann kann es losgehen. Doch noch ist kein Bebauungsplan aufgestellt, kein Investor für eine Ex-Friedhofsfläche gefunden worden. Und generell sei eine Bebauung problematisch, meint Silvia Butenschön.
Die ehemaligen Friedhöfe sollten nicht bebaut werden, weil wir heute in unseren Städten die Ökosystemleistung der Friedhöfe dringend benötigen. Also ihre Kalt- und Frischluftproduktion, ihre Funktion als Frischluftleitbahn ins Stadtinnere, die Abkühlungseffekte in den Sommermonaten in den aufgeheizten Städten, die Funktion als Rückzugsort für die Stadtnatur, für Insekten, für Vögel, für Wildtiere.
Nicht nur eine Baulandverwendung wird diskutiert, sondern auch die gärtnerische Nutzung ehemaliger Gräber. Urban Gardening quasi, nur anders. Kohlköpfe an der Schwelle zum Jenseits. Oder, wie auf einem Doppelgrab im Braunschweiger Hauptfriedhof, Kürbisse und Erdbeerpflanzen. Derzeit wird dort die Frage diskutiert, ob Giftstoffe aus den Überresten der darunterliegenden Verstorbenen das Gemüse darüber verseucht. Doch in 75-80% aller Fälle werden den Toten Prothesen und giftige Zahnfüllungen entfernt, sagt Birgit Ehlers-Ascherfeld, Vorsitzende des Bundes Deutscher Friedhofsgärtner. Olaf Ihlefeld, Leiter des Stahnsdorfer Südwestkirchhofs, meint, der Mensch brauche Orte zum Trauern, also Orte, die naturverbunden sind und keine profanen Gemüsefelder. Er schlägt zum Problem der sogenannten Überhangflächen eher einen kreativen Weg vor.
Diese wunderbare, wertvollen Orte können wir auch wieder beleben, als Begegnungsorte, als Aufenthaltsorte, sie zu öffnen für Führungen wie für Kultur, Konzerte, Abende, immer angemessen und pietätvoll in Erinnerung an alte Geschichte.
Peter Kaiser über die ökologischen, sinnvollen Weiternutzung und auch kulturellen Nutzung von brachliegenden Friedhöfen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wir essen zu viel Zucker. Das hat Folgen für unsere Gesundheit. 54% der Erwachsenen sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Deutschland übergewichtig. Nun bietet der Handel ja auch Alternativen zum Zucker an. Und Josephine Janert erklärt uns mal, was drinsteckt und wie sie wirken.
Süßungsmittel sind Produkte, die synthetisch oder aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden und Zucker ersetzen können. Sie haben gar keine oder viel weniger Kalorien als Zucker und schonen die Zähne. Fachleute wie Katrin Böttner von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen unterscheiden zwischen Süßstoffen und Zuckeraustauschstoffen. Böttner ist Ökotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin.
Die Süßstoffe haben eine viel stärkere Süßkraft als die Zuckeraustauschstoffe und auch als Zucker. Also da werden Zahlen von 30 bis 37.000-fach höherer Süßkraft als Zucker angegeben. Ja, und deswegen sind die zum Beispiel auch beim Backen schwieriger zu verwenden, weil sie einfach ganz andere Eigenschaften haben als Zucker. Also da fehlt einem schlichtweg das Volumen zum Beispiel und auch die Bindungskraft von Zucker.
Ein bekannter Süßstoff ist Saccharin. Ihn gibt es flüssig und als Süßstofftablette, die schon unsere Großeltern kannten. Relativ neu auf dem Markt ist Stevia. Es wird als Tabs, Pulver und Flüssigkeit angeboten, schmeckt sehr süß und nach Lakritz und kann zum Beispiel in Quark oder Obstsalat gerührt werden. Stevia oder wie Fachleute sagen Stevioglycoside werden aus den Blättern eines Gewächses extrahiert, das in Amerika und China verbreitet ist. Inzwischen kann man nicht nur die Extrakte, sondern auch die Stevia-Pflanze selbst bei uns kaufen. Die Ökotrophologin Katrin Klein-Esper aus Hamburg sagt:
Dadurch, dass es dann ja auch so süß schmeckt, kann man das auch kaum überdosieren. Also das ist dann ja sozusagen der natürliche Geschmack, der dann sagt, so nee, jetzt reicht's. Ne? So.
Kommen wir zu den Zuckeraustauschstoffen. Birkenzucker, auch Xylit genannt, wird aus der Rinde von Bäumen oder Maiskolben gewonnen. Ein weiterer Zuckeraustauschstoff, Erythrit, wird aus stärkehaltigen Pflanzen extrahiert. Xylit und Erythrit schmecken wie Zucker und sehen auch so aus. Sie können zum Kochen und Backen benutzt werden. Egal ob Saccharin, Stevia, Xylit oder Erythrit, sämtliche Zuckeralternativen sollten maßvoll genossen werden. Erstens, weil einige von ihnen in hohen Mengen zu Magengrummeln und Durchfall führen können. Zweitens, weil die Wirkung vieler Stoffe noch gar nicht so genau erforscht ist. Katrin Böttner.
Es wird zum Beispiel diskutiert über eine mögliche Beeinflussung des Darmmikrobioms durch Süßstoffe. Es gibt nicht genug Forschungsarbeiten zu empfindlichen Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Schwangeren oder Kindern, oder auch bezüglich der Auswirkungen von Kombinationen verschiedener Süßungsmittel.
Und Katrin Klein-Esper sagt:
Bei mir in der Ernährungsberatung empfehle ich meinen Kunden immer, sich Schritt für Schritt von diesem Bedarf nach Zucker, nach süßem Geschmack zu entwöhnen. Also, dass man dann halt nicht mehr 4 Teelöffel Zucker in den Tee tut, sondern vielleicht dann mal 3 eine Woche, dann eine Woche 2. Auch grundsätzlich bei allen Kuchen kann man so locker 1/3 Zucker weglassen oder aber eben dann sowas wie Erythrit oder eben auch Birkenzucker mit einbeziehen.
Da freut sich die schlanke Linie.
Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Fanny Buschert. Da geht es in den Informationen am Mittag auch um die Frage, wie es weitergeht nach dem Rückzug von Biden in den USA. An dieser Stelle sagt Britta Fecke Tschüss und noch einen schönen Tag.